You are, no?
Herzlichen Glückwunsch zur 82. Ausgabe des Florian Primel Podcast, dem einzigen Podcast im deutschen Internet, der heute von meiner Terrasse aufgenommen wird. Mit Lars Holscher,
Florian Primel und Natascha Primel.
Yay!
Die nur Zaungast mit unbestimmtem Redeanteil ist. Oder willst du richtig mitmachen?
Ich gehe jetzt erstmal auf Toilette.
Sehr gut.
Genau. Und während Natascha auf Toilette geht, können wir ja kurz mal darüber reden, was wir jetzt machen. Wir haben jetzt hier schon gute 2 Stunden auf der Terrasse gesessen bei zauberhaftem Wetter. Okay. Und uns über Gott und die Welt ausgetauscht. Mhm. Normale Menschen wären schon komplett intellektuell leer.
Ja, aber wir haben uns jetzt quasi erstmal aufgewärmt. Genau. Wir waren ein bisschen anpumpen quasi und jetzt geht's richtig los.
Genau, wir haben uns jetzt erstmal direkt eingegroovt, was das Sprechen betrifft. Tendenziell funktioniere ich ja nur in so kontrollierten Situationen mit dem Mikrofon. Mein Redeanteil war geringer, ich habe also noch Bedarf. Lars ist zumindest warm gequatscht und wir machen Fragen, oder?
Ja, würde ich sagen.
Noch dem normalen Gusto unseres Podcasts folgen, möchte ich noch ein bisschen über meinen gesundheitlichen Zustand klagen.
Oh, gerne.
Ich habe am Wochenende schwer gehoben und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man merkt, dass man gerade ganz knapp an einem Hexenschuss vorbeigeschrammt ist, dann es zieht so im Rücken und du weißt, okay, wenn du dich jetzt nicht ganz langsam wieder aufrichtest, sondern irgendwie falsch bewegst, dann liegst du die nächsten 4 Tage flach.
Scheiße, nee, also das so weit ist es bei mir noch nicht. Mit Hexenschüssen hatte ich bisher noch nichts am Hut. Also außer mal so die leidlichen Rückenschmerzen, wenn man irgendwie schlecht gelegen hat, habe ich keine weiteren Beschwerden. Mhm. Und das ist auch gut so und soll auch so bleiben.
Also das ist ja kein Hexenschuss bei mir geworden, aber so ein Proto-Hexenschuss, wenn man denn so will. Ich bin ein bisschen eingeschränkt und es tut halt weh, weshalb ich hier im Haus nicht so richtig vorangekommen bin, aber sei es drum, es sei mir gegönnt, auf der Terrasse sitzen und alles vertrinken zu können. Ne?
Das ist auch wirklich das pure Leben. Wir haben hier diese Woche in Deutschland ein Wetter gehabt. Also da kann sich Spanien wirklich mal eine ordentliche Scheibe von abschneiden. Super schön warm. Ich bin jetzt auch eben mit dem Fahrrad hergefahren. Jetzt sitzen wir hier draußen auf der Terrasse. Die Vögel zwitschern, vielleicht hört ihr es sogar. Und wir trinken Alster, kühles Alster. Geiler kannst du es eigentlich nie haben. Wenn es denn jetzt so bleiben würde, wäre ich sehr zufrieden mit dem weiteren Verlauf des Jahres.
Absolut. Morgen soll es ja schon wieder beschissen werden.
Ja, und selbstverständlich.
Nur der Einordnung wegen, keine Ahnung, wann das hier rauskommt, aber morgen ist ja
Vatertag.
Mhm. Und das Wetter soll beschissen werden.
Ja, wie unerfreulich.
Aber erst ab Mittag, oder?
Mhm. Ja.
Erst ab Mittag, wenn alle unterwegs sind.
Ja. Die Tour morgen irgendwie auf 7 Uhr verlegen und dann fahren wir bis Mittag und dann legen wir uns besoffen ins Bett oder so.
Seit wann heißt das eigentlich Vatertag?
Und nicht Himmelfahrt, meinst du?
Ja.
Ja, Himmelfahrt hat ja wieder so eine religiöse Konnotation. Mhm. Da finde ich Vatertag eigentlich angenehmer, muss ich sagen.
Herrentag. auch ein Begriff, der sich irgendwie jetzt so geflügelt etabliert hat. Hör ich
ja
immer öfter, dass das irgendwie Herrentag gesagt wird.
Das ist das erste Mal, dass ich das höre.
Tatsächlich. Weil irgendwie jetzt sich ja scheinbar etabliert das jetzt auch Kiddies und auch Herren wie ich, die keine Kinder haben und trotzdem den Vatertag feiern.
Damit es noch allgemeiner wird, ja?
Genau.
Also komplett weg vom Religiösen,
ja,
hin zum jetzt der Vater und jetzt machen wir einfach mal einen Männertag.
Herren und irgendwann ist es der Menschentag, weil auch dann die Frauen rausgehen dürfen.
Naja, es gibt ja auch Gegenbewegungen. Also Frauen, die sich, weil sie das einfach schwachsinnig finden, dass es irgendwie einen zusätzlichen Vatertag zum Muttertags- oder als Muttertagsäquivalent gibt, die sich dann zusammen tun und auch einfach saufen. Fahrrad fahren, saufen.
Ja, ist auch vernünftig.
Ja.
Es spricht nichts dagegen, finde ich, maximal ritualisierte Gründe dafür zu finden, gemeinsam zu trinken.
Ja.
Das kann man immer gut machen.
Ich finde, das ist auch immer irgendwie ein schönes Happening. Also auch wenn es immer ein bisschen asozial klingt, aber es ist eigentlich immer irgendwie ein bisschen schön. Also auch so mit anderen Leuten, wenn man dann betrunken ist und irgendwie draußen ist, dann ist man so gesellig und alle sind irgendwie gut drauf und jeder hat sich irgendwie lieb. Ich finde das immer ganz schön. Also das passiert ja sonst nicht, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit unterwegs ist, dass man mit einer größeren Menschentraube unterwegs ist, die man irgendwie persönlich kennt und alle haben sich gern. Das ist bisher immer recht anonym draußen, wenn man irgendwie so unterwegs ist und alle haben sich gern, ist das schon.
Oder Festival.
Auf
dem Festival
genau.
Gibt es das auch. Ne?
Klar, auf dem Festival hat man sich auch immer gern, aber das ist ja auch nur unwesentlich öfter als Vatertag.
Ja, stimmt.
hängt von den finanziellen Möglichkeiten ab. Lars, möchtest du uns vielleicht eine Frage stellen?
Ich würde uns unheimlich gerne eine Frage stellen.
Und ich hoffe, ich habe die richtigen mitgebracht. Du hast sie irgendwie ein bisschen lieblos da in die Ecke gepfeffert. Mhm. Oder vielleicht ist es auch nicht lieblos, sondern folgt einem System, das nur du verstehst. Ich habe einfach den Kasten mitgebracht.
Das waren die richtigen Fragen. Denn alle Karten, die außerhalb des Kastens sind, sind Fragen, die wir schon beantwortet haben. So, dann schnallt euch an. Welches ist das einzige Land, dessen Flagge nur eine Farbe, jedoch keinerlei Muster, Wappen und andere Details enthält?
Nur eine Farbe?
Eine Farbe.
Ich möchte Länder ausschließen, die ehemalige Kolonien sind, weil die sich durch eher bunte Farben auszeichnen, weil das immer so ein merkwürdiger Mischmasch aus den Ländern ist, die das Land mal kolonisiert haben. Mhm. Und das zeugt ja von einem gewissen Understatement, ne? Also wir haben halt einfach Pink, ne?
Was ist denn mit Japan? Die haben doch auch eine
Farbe. Ja, die haben aber einen Punkt.
Ja, aber ist...
Ich habe aber auch gedacht, vielleicht ist es ein asiatisches Land.
Nur eine Farbe?
Eine einzige Farbe, oder?
Und sonst nichts. Habe ich die Frage richtig verstanden?
Ja, anscheinend schon.
Also ist Japan relativ nah dran, aber irgendjemand hat leider drauf getroffen.
Ja. Wir haben Nasenbluten gehabt.
Ja. Da ich keinerlei Ahnung habe, würde ich jetzt mal eben kurz so ein neues Alster besorgen und ihr könnt da ja drüber fachsimpeln.
Ja, weil wir viel mehr
haben. Ja, als wir als alte Flaggen.
Spaß mit Flaggen. Genau. Ja, Fun with Flags. Also ich hätte gedacht, es ist vielleicht irgendein asiatisches Land, aber einfach nur, weil ich das jetzt auch, weil ich auch sofort an die japanische Flagge gedacht habe. Aber ich glaube, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung.
Vermutlich ist es irgendein afrikanisches Land.
Auch das ist möglich.
Aber ich, also auch mit den Flaggen dieser Welt kenne ich mich auch unheimlich schlecht aus.
Ja.
Also ich, die umstehenden und die großen Länder, die kenne ich alle. Und wenn es jetzt irgendwie so ins Detail geht, so irgendwie die Flagge vom Kongo oder von Ägypten oder Libyen, also da wird es jetzt schon, da wird das Wasser ganz...
Aber das wäre uns, glaube ich, aufgefallen, wenn es da irgendwie eine einfarbige... Also
meinst
ich
finde, du?
Das fällt doch total auf. Eine einfarbige Flagge.
Wie oft siehst du denn so die Flaggen der Länder?
Nicht so oft.
Wenn der große Flaggenatlas aufgeschlagen wird.
Also ich würde jetzt behaupten, ich würde jedes Land, dessen Namen ich schon mal gehört habe, jetzt kategorisch ausschließen.
Okay.
Einfach so.
Ist eine interessante Heuristik für das Ding. Okay, dann fang doch mal also an aufzuzählen, wie du schon
kennst. Welche Länder kenne ich denn? Nein. Ich glaube, dass es ein eher kleineres Land ist. Oder ich glaube, vielleicht sind es auf einem Fleck der Erde mehrere Länder, die einfach nur bestimmte Farben haben. Weil das irgendwie ein... Ich weiß es nicht, ein bestimmter... Ganz ehrlich, ich bin geografisch so schlecht, wenn ich jetzt auch nur einen Satz mehr von mir gebe, weiß jeder, wie dumm ich bin. Ich sag jetzt gar nichts mehr.
Das ist keine Dummheit, das ist nur eine Bildungslücke. Wir zeichnen uns ja auch durch nicht besonders großes Fachwissen im Bereich der Medizin aus. Wie alle beiden Hörer wissen. Und trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass wir beide besonders dumm sind. Von daher, ich sage das Swasiland. Einfach, weil ich eine gewisse Liebe für das Swasiland mit seiner Hauptstadt Mbabane habe. Aber nicht weiß, wie die Flagge des Swasilands aussieht.
Ja, löst doch mal auf.
Ich sage jetzt, Moment, das habe ich nicht gesagt, Ägypten.
Ich sage ein afrikanisches Land, weil du es eben gesagt hast.
Ja.
Jetzt kannst du es nicht mehr sagen, weil ich schon gesagt habe. Ja. Irgendeine kleine Insel in Afrika drinne.
Die Seychellen. Mallorca. Ja. Wollen wir mal gucken?
Jo.
Nee. Ich habe es eben schon gesagt, Libyen.
Libyen hat eine ich werde das
googeln.
Jetzt... Genau, ja, du googelst das.
Ob die Klugscheißer TM schon wieder lügt, die ja, pathologischen Lügner.
Wir haben ja auch heute ein bisschen spontan beschlossen zu podcasten. Ich hätte sonst noch das eine oder andere Erratum nachzureichen gehabt zur letzten Sendung, aber weil da ja durchaus Fragen offen waren, bei denen wir uns nicht sicher waren, ob die Karten das so beantwortet haben, wie es denn den Tatsachen entspricht.
Dies war eine Lüge. Es ist rot, schwarz mit einem Halbmond und einem Stern drauf und dann grün.
Da steht immer noch Libyen.
Lars hat gerade nochmal auf die Karte geschaut.
Ja, hast du vielleicht einfach wieder die falsche Antwort vorgelesen?
Nein.
Oh ja, das stimmt. Die Antwort auf diese Frage mit Loch heißt ja.
Ja, schade. Das wurden wir wieder einmal betrogen.
Das gibt's doch nicht. Also, und wenn man sich die Länder anguckt, die in der Nähe sind. Moment, Ägypten. Ist das in der Nähe? Tunesien, Syrien, Algerien. Die sind alle ziemlich bunt. Und Libanon hat sogar einen Weihnachtsbaum auf der Flagge.
Ich glaube, der gemeine Libanese würde dir jetzt.
Oder, nicht und ich glaube, es ist kein Weihnachtsbaum, aber von weiter weg sah es aus wie also, Kugel.
Du hast aber recht.
Ja, aber
die wirklich. Flagge von Libyen sieht aus, als hätte ein Vierjähriger sie gezeichnet.
Ja.
Mit Paint.
Ja, wirklich. Wahnsinn.
Die musst du verlinken.
Ja. Okay, stell uns die nächste Frage. Wir kommen an dieser Stelle nicht weiter. Zumindest nicht so, dass es unterhaltsam weiterhin sein wird.
Warum häuten sich Schlangen? Wir als alte Biologie-Experten.
Weil sie es können. Also ganz im Ernst, wenn ich es könnte, würde ich mich auch ständig häuten.
Das ist schon ziemlich praktisch.
Und ich finde eine Hummel! Wegen der Authentizität im Podcast. Ja. Ich glaube, dass bestimmte Giftstoffe nach außen getragen werden und die Zellen diese Giftstoffe nach außen tragen, die abgestorbenen Zellen. Ja.
Ich habe die korrekte Antwort darauf.
Also es ist sozusagen Koten über die Haut.
Die korrekte Antwort auf diese Frage lautet selbstverständlich.
Ich möchte auch noch eine Vermutung.
Aber vielleicht ist es ja das Gleiche, was ich sagen möchte. Und dann kann ich meine unten mach einfach.
Ich würde vermuten, es hat etwas mit dem Wachstum zu tun.
Ja, das ist richtig.
Weil die Schlangen, weil die Haut quasi nicht mitwächst, sondern irgendwie ein starres Organ ist, was irgendwie nicht wächst und darum wird es.
Die sind halt geschuppt und Schuppen sind tot. Wie sollen Schuppen mitwachsen?
Das ist so klug.
Weil sie selbst wachsen, aber nicht ihre Haut. Bam.
Scheiße. Oh, jetzt bin ich auch richtig. Und ich hab's Koten über die Haut genannt.
Auch gut.
Mindestens genauso gut. Wenn nicht sogar die beste Antwort.
Zumindest haben wir schon mal einen potenziellen Sendungstitel.
Ja. Koten über die Haut. Ich finde, das verspricht so einiges. Entspannt mir die ganze Familie.
Mach mal lieber weiter.
Ja.
Ich habe hier gar keine Taste, um Marker zu setzen. Das heißt, ich muss das am Ende alles nochmal durchhören oder auf Kapitelmarken verzichten.
Schwierig. Vielleicht sollte ich einmal ins Mikrofon schreien, damit du einen großen Clip siehst.
Nächste Frage.
Welche Geschwindigkeit hat ein größeres Passagierflugzeug bei der Landung?
Okay, nochmal, was?
Welche Geschwindigkeit hat ein größeres Passagierflugzeug bei der Landung?
Ist bei der Landung der Moment kurz bevor es aufsetzt?
Das würde ich sagen, ja.
310 km/h.
Finde ich verhältnismäßig plausibel. Ich würde sagen, aber noch ein Tick schneller. Ich würde...
Oh, da ist eine ganz schöne Wucht hinter, ne?
Ja, ich würde sagen, irgendwas über 380 km/h.
Wie du spielst PUBG.
Ja.
Was zeigt die Leiste an der Seite in dem Moment an, da du den Fallschirm aufklappen musst? Wie schnell bist du da?
Ich sag mal, die schnellste Geschwindigkeit, die ich
im... Die man überlebt?
Die man im freien Fall erreichen kann, sind, glaube ich, 234 km/h. Das ist quasi deine Maximalgeschwindigkeit im Fall.
Bei PUBG.
Ja.
PlayerUnknown Battleground übrigens.
Und das musst du auch wie viel am Ende runterbremsen, um das zu überleben?
Der macht quasi automatisch auch, aber Reisegeschwindigkeit sind so 30 km/h.
Das ist zu wenig. Ich habe gerade halt überlegt, wie viel stabiler denn so ein sehr schweres Passagierflugzeug ist.
Mhm.
Das aber ja auch sehr viel mehr Gewicht auf verhältnismäßig wenig Fläche dann bringen muss, wenn es aufsetzt.
Auf drei Punkte, ne?
Eben, genau.
Wobei, also zuerst landen ja die hinteren Räder, dann macht man ja quasi noch ein paar Meter lang so ein Wheelie und dann wird ja irgendwann erst die Nase, je nach Wind, noch recht spät runtergezogen.
Stimmt, und das ist auch komplett unerheblich, was ich da gerade aufgemacht habe, aber an Fässern, an physikalischen.
Weil wir
von einer Seitwärtsbewegung sprechen.
Ja, wir befinden uns zum Glück nicht im freien Fall.
Ja.
Die Frage ist ja auch, wie lange ist so eine Landebahn?
Die sind sehr
lang. Könnte man auch anhand dieser Rechnung oder Überlegung rausfinden, wie schnell ein Flugzeug maximal sein darf, ohne danach.
Finde ich ziemlich
in
gut.
einem Haus zu landen oder mehr.
Du hast es heute mit diesen angenehmen Heuristiken für Fragen.
Also ich weiß, dass es, glaube ich, so recht gefährliche Flughäfen gibt, so auf Inseln. Die haben dann eine super kurze Landebahn, die dann irgendwie...
Wie lange mögen die sein?
300 Meter?
Hätte ich jetzt auch
gesagt. 300 Meter? Aber da landen wahrscheinlich keine fetten
Passagiermaschinen. Können wir davon ausgehen, dass so eine ordentliche Landebahn, auf der sehr große Flugzeuge landen können, 1 Kilometer lang ist?
Das kommt mir sehr kurz vor.
Ich würde sogar sagen, noch länger.
Ja, ich würde eher so 3 bis 5 Kilometer sagen.
Das glaube ich wieder zu viel.
Habt ihr ein Gefühl, dafür, wie lang 1 Kilometer ist?
Ja.
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 Durch das mit dem Navi.
Ich habe das ja in der Grundschule gelernt, indem wir in der 4. Klasse oder so mit einem Maßband losgezogen sind, alle im Klassenverband, und dann alle, keine Ahnung, wie lang das Maßband war, 50 Meter oder so, hat jemand notiert, wie weit man dann ist, und 1 Kilometer ist schon ganz schön lang. Tatsächlich ist das so ziemlich die gesamte Straße, an der meine Grundschule liegt, in Länge.
Aber
das ist wirklich lang.
1 Kilometer ist aber nicht mehr so lang, wenn du ihn mit 400 km/h läufst. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Das sind dann nur noch wenige Sekunden, die sich dann da so ein Kilometer abspielt.
Da müssen wir doch einfach mal rechnen, wie lange landest du, wenn du mit 400 km/h 1 Kilometer?
Also
und mit Bremsweg, du musst ja auch
hast,
dann so eine
Du hast Faust das noch nicht so oft gemacht hier. Jedes Mal, wenn wir anfangen zu rechnen, wird das peinlich. Das sollten wir auf jeden Fall vermeiden.
Deswegen habe ich die Rechnung aufgestellt, ohne selbst drüber nachzudenken, sondern euch die Aufgabe gegeben.
So, also wenn du 60 km/h fliegst, dann fährst du 1 Kilometer pro Minute. Dann fährst du 120, machst du 30 Sekunden. So, machst du 240, brauchst du nur noch 15 Sekunden für Kilometer. So, 480, also 7 Sekunden. Das ist eigentlich ein bisschen kurz.
Und eine Landung dauert definitiv länger als 7 Sekunden.
tschüss, bis später. würde ich vielleicht...
Macht doch den Eindruck, als hätte ich zugehört, oder?
Ich bin gar nicht hinterhergekommen, weil ich gerade die Tür zugemacht habe.
Also bei 480 km/h brauchst du ungefähr 7,5 Sekunden, um 1 Kilometer zurück.
1 Kilometer.
Ja. Gut, man... Es wird ja auch direkt gebremst, wenn man landet, aber ich finde so 400 km/h so als Benchmark so zum Landen erstmal keine schlechte Geschwindigkeit.
Man müsste ja jetzt auch wissen, wie die Bremsformel ist beim Fliegen. Also wenn das Flugzeug aufsetzt, wie schnell halbiert sich die Geschwindigkeit? Also wie schnell geht das dann runter?
Ziemlich schnell, da hängst du ja schon recht hart in deinen Gurten. Wenn man mal überlegt, so die Reisegeschwindigkeit ja von so einer 747 sind ja so 800 km/h. Wenn du landest, würde ich sagen, halb so schnell macht irgendwie vom Gefühl her zumindest Sinn. Und wenn man mal so nach unten guckt, würde ich sagen, das passt schon.
Also ich finde, dass dieses gesamte Gespräch hier klar macht, dass wenn diese Frage eine Assessment Center Frage gewesen wäre, man gut damit gefahren wäre, einfach irgendeine Vermutung rauszuhauen.
Ich habe 310 km/h gesagt.
Ich hätte jetzt vielleicht 250 gesagt, denn man kann sich dem auf ganz viele Arten und Weisen annähern, aber es fehlen einfach so unfassbar viele.
Ja, wir haben die Formel.
Entweder weiß man das oder man weiß es nicht.
Genau. Mir fällt auch gerade auf, dass es gar nicht um die Länge der Landebahn geht, sondern um die Geschwindigkeit.
Ja,
das habe ich schon wieder vergessen.
Das war ja nur was ich aufgemacht habe, um vielleicht das als
Hilfestellung zu können. Ja, da hat ja die Büchse der Pandora geöffnet.
Ja, so, ich sag 215.
310.
Du hast 400. 250, 310. Ich sag 400. 250 bis 300. Verdammte Scheiße.
Okay, ich würde jetzt mit dir einklatschen, aber das wirkt.
Kann man sich schon mal gönnen.
Kann man sich schon mal gönnen. Tja, Lars, da warst du aber ganz schön daneben.
Das war ziemlich schwach von mir. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht.
Nein, ganz schön daneben war der Gorilla-Penis beim letzten Mal.
Oh ja, der war wirklich Zentimeter weit daneben.
Soll ich euch jetzt nochmal darauf hinweisen, dass ihr noch irgendwas recherchieren wolltet? Ah nee, das ist ja heute spontan. Da gab es gar keine Möglichkeit.
Wir kennen uns praktisch jetzt mit gar nichts aus.
Ja.
Okay, los, nächste Frage.
Wie viele Sprachen spricht der Mensch, der heute die meisten Sprachen der Welt sprechen kann?
Was heißt denn sprechen?
30.
Da muss man doch jetzt auch wieder ein bisschen...
Dialekt, also es gibt ja auch Sprachen, die sich sehr, sehr ähnlich sind. Und man kennt das ja auch aus der Schule. Hast du Latein gelernt, dann...
Kannst du keine andere Sprache.
Naja, doch, dann werden dir...
Kannst
dann
du ein bisschen Italienisch irgendwie lesen.
Bisschen zumindest. Spanisch, also dir wird es viel leichter fallen, andere Sprachen zu lernen. Und wenn du Spanisch kannst, dann kannst du meistens auch ganz schnell Italienisch lernen. Und ich glaube, wenn du jetzt von irgendwelchen kleineren Ländern ausgehst, dass das sich gegenseitig so befruchtet, dass du 0, nichts, wenn du ein bestimmtes Peak an Sprachen überschritten hast, glaube ich, kommst du Also wenn du irgendwie schon 12 Sprachen sprichst, ich glaube, dann bist du ganz schnell bei den 15. Wenn du bei 15 bist, bist du auch ganz schnell bei den 25. Also ich glaube, dann überschreitest du das Peak und dann kannst du das einfach. Dann weißt du, wie Sprachen funktionieren. Und deswegen schätze ich 20 oder 30.
Ich würde jetzt wieder definieren wollen, was es denn bedeutet, eine Sprache zu sprechen.
Ja, also in Spanien gibt's ja auch zum Beispiel so viele Dialekte. Du kannst Katalanisch sprechen, du kannst...
Aber welchen Level...
Die versteht sich ja alle.
Welchen Level legt man denn da zugrunde? B2 oder so?
Ach so, meinst du das? Wie gut?
Ja,
Sprechen, fließend verstehen ist...
Würde ich jetzt schon irgendwie sagen, dass man die wenigstens...
Also würdest du sagen, das Niveau, auf dem wir Englisch sprechen, reicht definitiv?
Ja.
Ja. Im Sinne dieser Frage eine Sprache.
Ja, du musst es ja nicht sprechen wie eine Muttersprache. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Sprechgefühl.
Ja, das Niveau, auf dem ich Französisch spreche, was bedeutet, ich hatte das mal in der Schule und würde vermutlich das wieder ein bisschen reaktivieren können, wenn ich mal 3 Wochen in Frankreich bin. Reicht das?
Nein.
Ich würde sagen, ist schon was man irgendwie so aus dem Ärmel schütteln können muss.
Es gibt einfach Menschen, die solche Sprachgenies sind. Oder bestimmte... Ja, blödes Beispiel.
Vielleicht ist der Typ ja auch so ein Idiot-Savant.
Ja, es wird irgendeiner sein, der wahrscheinlich einen Weltrekord hat, in wie viele Sprachen kann ich sprechen. Der wird wahrscheinlich 50 Sprachen.
Oder die Zwillinge aus der Bubble-Werbung.
Bitte? Was ist denn Bubble-Werbung?
Bubble? Kennst du
nicht Bubble? Gott, es gibt wie bei Ratiofarm Zwillinge, die
Sprachen... Wir haben in 7 Tagen Türkisch gelernt.
Oh mein Gott.
Ja, sowas. Ist schwierig, ne?
Vielleicht ist es auch ein Autist mit einer Inselbegabung.
Habe ich doch gerade gesagt.
Das ist nicht
Hört dein Mann mal zu.
Das kann ich nicht. Das ist einfach nicht naturgegeben.
Das ist zu schmerzhaft.
Ich würde sagen 25. Ich finde 25 ist eine tolle Zahl und das.
Ich gehe höher. 30.
Muss ich jetzt auch höher gehen und 40 sagen?
Du kannst auch niedriger, viel niedriger sein.
Ich habe ja am Anfang nur sowas wie 12 gesagt, aber ich fand deine Einlassung dazu sehr gut, dass es ja auch mit zunehmender Anzahl vermutlich leichter wird. Wobei es sicherlich einen Punkt gibt, ab dem es wieder schwierig wird, weil man halt so hart durcheinander kommt.
Glaub ich. Hey, dann sag an.
Ich
habe schon wieder vergessen.
27,
ich drehe um.
Was habe ich gesagt?
30.
Was hast du gesagt?
25.
Was hat Florian gesagt?
Oh, wir sind wirklich sehr weit davon entfernt.
Es sind 3.
Was denn nun? Sag.
58.
Ja, ich hatte recht. Also dann ist ja meine These ziemlich gut gewesen.
Also ich würde nicht so weit...
Also ja, ich lag weit davon entfernt, weil ich mich nicht getraut habe, höher zu gehen. Aber eigentlich habe ich ja so anders...
Respekt. Also 58 Sprachen, das ist wirklich eine Menge.
Aber wirklich, ich glaube wirklich, wenn du nur das machst und du wirklich irgendwann das überschritten hast und einfach weißt, wie Sprachen funktionieren, der wird einfach die Grundsätze, er oder sie, wird einfach die Grundsätze vom Sprachenlernen gelernt haben. Also der wird das Sprachenlernen gelernt haben und nicht nur eine Sprache. So wie wir stumpfes Vokabel lernen. Das ist ja Schwachsinn an sich.
Ich finde immer beim Sprachenlernen die große Schwierigkeit ist irgendwie zu sprechen. Also ich finde das Lesen und Schreiben, finde ich, ist nicht das Problem, aber das so im Kopf auf die Schnelle zu konstruieren, finde ich schon schwer. Ich hatte jetzt zum Beispiel auf der Arbeit jetzt in den letzten Tagen irgendwie 3-mal mit Ausländern zu tun. Einer war ein Spanier und mit 2 Franzosen. Ich hatte sowohl Latein, Französisch und Spanisch in der Schule. Und ich konnte mich mit denen verständigen, schriftlich. Ich hatte den Spanier am Telefon. No way, dass ich auch nur... mich grundsätzlich mit ihm auseinandersetzen konnte. Ich konnte sagen, wer ich bin und ich konnte ihn fragen, wie es ihm geht. Für alles andere hätte er sich immer mal kurz 10 Minuten schlafen legen können, den nächsten Satz sagen können.
Reden und denken gleichzeitig ist noch nicht so
das leicht. Ist,
das merken wir ja manchmal in unserer eigenen Sprache schon.
Das ist ein Problem, mit dem ich mich täglich konfrontiert sehe.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, also das 58 Sprachen sprechen, Respekt.
Ja.
Da ist wirklich ein Sprachland hier. Das sind sicher die Bubble-Zwillinge. Bin begeistert. Die nächste Frage. Den Duft von Leder erkennen die meisten von uns. Was riecht da eigentlich?
Fett. Wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen. Fett eines Tieres. Fett, das aus dieser Haut...
Ich habe den Luft, Den Luft von Leder, genau. Den Duft von Leder nicht in der Nase gerade.
Doch, ja. Soll ich einen Gürtel holen?
Ja.
Deinen neuen Ledergürtel.
Ja. Ich kann.
Das ist natürlich kein echtes Leder, ne? Also
ja, dann macht das doch gar keinen Sinn, den zu holen, wenn das kein echtes Leder ist.
Ich sag das doch nur, weil wir doch hier.
Ach so.
Weil ihr so Vegan seid und so. Mhm. Ich überlege gerade, mein alter Ledergürtel,
der riecht vermutlich nur nach dir.
Nee, der riecht immer noch nach Leder. Leder ist, glaube ich, ein Geruch, den du nie los wirst. Also der wird weniger prominent, aber den wirst du, glaube ich, nie los. Ich habe auch irgendwann mal einen Gürtel von meinem Vater in der Hand gehabt, den er irgendwie schon 30 Jahre hat, der riecht immer noch nach Leder. Also das wirst du, glaube ich, nie los. Das muss ja zwangsläufig irgendein Bestandteil der Haut sein.
Ja.
Ich fand den Vorschlag von Natascha, dass es irgendwelche Fette sind, im Grunde genommen gar nicht schlecht, aber Fett wird ja schlecht.
Ranzig, ne?
Ja.
Ja, es müssen irgendwelche relativ unflüchtigen Stoffe sein. Wir haben gerade
Gerbstoff. Wir haben also womit wird Leder
werden? An Gerbstoff habe ich auch gerade gedacht, weil das wird ja wirklich tief eingearbeitet.
Ja. Mhm. Und es macht ja auch diese Oberfläche glatt und geschlossen. Das schließt ja die Poren.
Wir riechen gerade alle an einem Gürtel. Er riecht köstlich nach Gürtel.
Und jetzt mache ich das Gürtelgeräusch. Oh, das hat auch nicht schon funktioniert.
Warte, ich klimper noch ein bisschen mit der Schnalle. Dann glaubt auch der Letzte, dass wir hier nicht einfach nur mit einem Flaschenöffner und einem Gummiband spielen.
Na, also wir sind eigentlich irgendwie alle der Meinung, dass es Gerbstoffe sein könnten. Ne?
Weil Gerbstoffe würde ich mir schon gut vorstellen können, ja.
Im Material drin sind, ja.
Ich bin pro Gerbstoffe, das macht sehr viel Sinn.
Ich auch. Ich weiß zwar eigentlich nicht, was für Gerbstoffe benutzt werden.
Ich weiß noch nicht mal, was ein Gerbstoff ist. Also ich weiß, was er...
Verschließt.
Ich weiß noch nicht mal, was er tut.
Ich auch nicht. Wie wird Leder überhaupt hergestellt?
Genau, was muss ich denn mit der Haut des Tieres tun, damit sie am Ende zu einem Gürtel werden kann?
Okay, wir sollten nochmal Gothic spielen.
Du musst das Tier auf jeden Fall häuten. Dann musst du die Haut von den Innereien, also von den ganzen... Die ganzen überflüssigen Schiften.
Ich wollte jetzt nicht beim Urknall anfangen. Ich hatte in meinem Gedanken die Haut schon.
Ach so.
Dann muss es auf jeden Fall irgendwie trocken sein. Glaube ich. Es muss irgendwie...
Trocknet man die Haut? Wird die dann...
Ja. Also
muss ich an Hähnchenhaut denken. Irgendwie gut gewürzt.
Also Genau.
Du musst die Haut auf so einen Spieß tun.
Dann übers Feuer halten und so ein bisschen Pfeffer rauf und so. Ich bin da in Gedanken gerade so ein bisschen in diesen alten Western-Filmen, wo immer so eine trockene alte Kuhhaut über irgendeiner Leine hängt, die so exakt, völlig steif ist. Und da würde ich sagen, die muss irgendwie getrocknet sein, damit das verarbeitbar ist. Und ich würde sagen, dieser Gerbvorgang schließt das zum einen und zum anderen macht er das wieder geschmeidig, weil er halt ein bisschen was zurückgibt.
Ich würde trotzdem gerne wissen, mit was gegerbt? Sagt man das so? Mit was wird gegerbt? Also was ist das? Ist das irgendeine Lösung?
Wahrscheinlich irgendeine Chemikalie, ne?
Nein, es muss ja etwas sein, was es schon im Mittelalter gegeben hat.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Also, denn Leder ist ja nun ein sehr, sehr alter Werkstoff.
Also Alkohol schließen wir aus. Trotzdem eine
Chemikalie. Oder? Das gab ja damals
alles ist eine Chemikalie, aber das Wort Chemikalie so verwendet, impliziert ja irgendwie, dass es was ist, was aus einem Labor kommt.
Nee, so.
Diese Situation müssen wir für die Hörer darstellen. Ja. Der wird uns dabei helfen.
Ja, ist gut. Schön,
dass du da bist.
Ja, da sind wir. Nee, ne? Alles gut. Ich muss auf jeden Fall mal eben kurz.
Okay. Annie!
Ja, alles gut,
Leute. Wir nehmen gerade Florenz Podcast auf.
Hätte ich schon gedacht, eigentlich. Hätte ein bisschen die Befürchtung.
Alles gut. Also, während Lars mal eben Pipi machen ist, werde ich den Lärm, der gerade stattgefunden hat, und das große Getöse aufklären. Es hat sich so ergeben, dass wir neben den Eltern eines guten Freundes von uns wohnen. Andy, hallo Andy, schön, dass du da bist. Moin. Und der hat uns offensichtlich gehört und ist jetzt stumpf durch den Garten getingelt.
Ja, muss man das gerade reparieren für die Freitags zum Morgen.
Und sitzt jetzt bei uns, hallo.
Kennst du doch, ja, genau.
Andy, weißt du zufällig, was Gerbstoffe sind?
Ja, das ist doch irgendwie, um Textilien irgendwie zu bleichen oder so. Oder nee, keine Ahnung. Oder nee, stimmt gar nicht. Um die irgendwie das Leder irgendwie geschmeidiger zu machen oder sowas, ne?
Da sind und wir nämlich.
Das war bestimmt Urin oder sowas früher, oder?
Da war ich war bei Galle. Ich war in Gedanken bei Galle. Also, ich werde das für dich und für die Hörer mal eben zurückführen. Die Frage lautet nämlich, was riecht eigentlich, wenn man Leder riecht?
Ach so.
So, du kannst da auch noch mal dran riechen an diesem Gürtel, den wir gerade geholt haben. Und wir waren gerade schon so weit festgestellt zu haben, dass es ein Stoff sein muss, der relativ unflüchtig ist und den es auch schon im Mittelalter gegeben haben muss. Und darum überlegen wir gerade, was Gerbstoffe sind. Denn wir sind dabei, dass es möglicherweise Gerbstoffe sind, die man riecht. Und nicht die Haut des Tieres als solche.
Ja, das könnte gut sein. Es riecht schon mal nicht nach Pipi. Also. So ein Glück.
Stell dir mal vor, oh, ist eine neue Lederjacke. Oh,
Ja, oh, hast du dich schon wieder eingepinkelt? Nee, jetzt mal eine neue
Jacke. Wieso? Man pinkelt doch auch in Stiefel, in neue Lederstiefel, damit die geschmeidig werden.
Nicht.
Oder gibt's das nur bei Manta Manta?
Was ist denn in Pipi drin, was man so...
Harnstoff.
Moment, Säure. Harnstoff. Nennen das heute AdBlue.
Säure! Es ist Säure. Säure macht doch auch Sachen weich.
Also Säure macht Sachen weg.
Aber auch weich.
Bevor sie weg sind, sind sie weich.
Ich muss ja noch ein Kinderpinkeln.
Das ist vernünftig.
Hätte ich das geahnt, dass wir noch so viel Besuch bekommen, hätte ich noch mehr Bier besorgt.
Die haben wir ja jetzt mitgenommen, ne? Also schon mal
wirklich nicht schlecht. Ich glaube, ich muss das mal anders hinstellen, damit wir alle drauf sind. Das ist ja nun eine etwas größere Runde inzwischen.
Möchtest du jetzt mehr Power-Pegel einstellen?
Ich weiß gar nicht, ob man pegeln kann, während das schon läuft, aber ich mach's einfach mal. Ja, kann man.
Sehr gut. Ja, wir sind ja jetzt über so ein schätzungsweise 2 Meter Kreis hier verteilt.
Ja, wer weiß, wer noch kommt, ne? Also, ja.
3 Leute könnten wir jetzt noch unterbringen.
Ja. Hallo? Sehe jemand?
Also, was sagen wir denn jetzt? Das ist auf jeden Fall Gerbstoff. Andy
das
hat
das,
reingebracht, dass das Urin früher vielleicht Urin benutzt wurde.
Ich glaube, es ist Galle.
Aber Galle, was ist Galle? Galle?
Keine Ahnung. Ich dachte, das klingt vielleicht ganz gut.
Naja, Galle sind ja Giftstoffe, also ausgeschiedene Giftstoffe aus dem Körper, die aus Fetten synthetisiert werden und aus irgendwelchen unverdaulichen Geschichten.
Na guck mal, endlich haben wir hier jemanden mit medizinischen Kenntnissen.
Naja.
Das Schöne ist, die Antworten auf diesen Fragen sind ja meist eher kurz gehalten und nicht besonders...
Und falsch.
Und falsch. und nicht besonders elaborat.
Das heißt, ihr habt eine Lösung dazu quasi.
Ja.
Nein, ich bin hier der Quizmaster.
Also da würde jetzt Gerbstoffe stehen und wir müssten das gar nicht weiter ausführen und es wäre trotzdem richtig.
Ja, dann.
Ich drehe jetzt mal die Karte um.
Mach mal.
Ja, das ist irgendwie ein bisschen unromantisch formuliert. Die Stoffe, die bei der Bleichung verwendet werden.
Och Leute.
Aber das
ist alles?
Ja.
Okay.
Okay, Google.
Genau, du googelst, wie wir das hier jetzt
Geruch, Leder. Immer tun. Okay, Google.
Und Lars, du stellst uns einfach mal die nächste Frage. Denk dran, du musst laut sprechen, du bist am weitesten weg vom Mikrofon.
Ja. Ist an der Aussage etwas dran, dass man auf dem Fernsehbild dicker aussieht?
Ja. Format.
Ja, hängt vom Format ab, ne? Wie man es aufgenommen hat und wie man es dann nachher wieder abspielt.
Ich würde sagen, aber es hängt von der Brennweite ab.
Das würde ich als alter Fotograf auch sagen.
Ich
wollte mal
sagen. Echt von der Brennweite? Ja, okay. Jetzt wäre es total dämlich, das im anderen Format abzuspielen, wenn es aufgenommen wird.
Wenn du mit der falschen Brennweite Porträts machst, hast du ja auch einfach nur Nase.
Ja.
Warum sollte das also nicht mit dem Zentrum des Körpers, auf das du die Kamera richtest, sich genauso verhalten?
Ja, weil je länger die Brennweite ist, desto gepresster, sag ich mal, das ganze Bild. Der Unterschied zwischen Vorder- und Hintergrund wird, je länger die Brennweite ist, immer kleiner. Wenn du mit einem großen Weitwinkelfoto fotografierst, hast du einen sehr großen Unterschied zwischen dem Vorder-, dem Mittel- und dem Hintergrund. Wenn du jetzt mit einer längeren Brennweite, so Standard-Porträt-Brennweite sind irgendwie zwischen 50 und 85, oder wenn du jetzt so mit einem 300 mm so ein Safari-Objektiv fotografierst, dann, sag ich mal, kannst du nicht sagen, ob der Baum hinter dem Löwen jetzt irgendwie 10 Meter weg ist oder ob der vielleicht 100 Meter weg ist, weil das alles so zusammengepresst ist.
Okay, dann würde ich vielleicht, um dem ein bisschen näher kommen zu können, ob denn jetzt was dran ist, denn wir haben vermutlich und ich glaube auch richtig den Hintergrund geklärt, mal eben kurz die Frage beleuchten wollen. Ich nehme an, dass sich diese Überlegung oder diese Weisheit, dass man im Fernsehen dicker aussieht, dass die aus einer Vergangenheit kommt, in der Fernsehbild eine bestimmte Ästhetik hatte, die dadurch bedingt war, dass man nicht wie heute 12 Kameras in seinem Studio hat, die auch mal irgendwie Porträts machen, sondern dass die Kameras immer eine bestimmte Entfernung hatten und folglich auch eine bestimmte Brennweite.
Aber mit
wenn du so zwischen 5 und 9 Meter, würde ich jetzt mal sagen, 5 oder 5 und 10 Meter mit deiner Kamera von den Gästen beispielsweise einer Gameshow weg bist. Ich glaube, das ist einigermaßen realistisch.
Also mit einem anderen Gedanken. Früher waren ja diese Röhrenbildschirme noch aktuell und die Mattscheibe war ja immer leicht abgerundet.
Ich weiß auch, nicht, wie groß diese, auch nicht schlecht.
Ich jetzt, weiß nicht, wie groß dieser Effekt ist.
Jetzt habe ich noch eine Fortführung des Gedankens.
Okay.
Früher waren die Fernseher ja auch noch kleiner. Da war ja noch nicht viel Platz für eine ästhetische Komposition, da war ja wichtig, dass man die Person, die drauf ist, relativ formatfüllend abbildet, damit die noch sichtbar ist. Und vor allem erkennbar. Und wenn man, sag ich mal, so formatfüllend irgendwie eine Person
drauf hat,
dann fehlt irgendwie auch Relation, um irgendwie zu sagen zu können, der ist jetzt groß oder der ist klein, der ist dick oder dünn. So, wenn einem diese Relation genommen wird, kann ich mir schon vorstellen, dass das in Kombination mit einer langen Brennweite, wenn man ja, weil die Kamera recht weit weg ist, schon dazu führen kann, dass man das Gefühl hat, man sieht doch relativ dick aus. Macht das Sinn? Vielleicht.
Ich finde, dass das alles Sinn macht, was wir bisher gesagt haben. Das war alles gar nicht schlecht. Und das Schöne daran ist, dass es uns überhaupt nicht bei der Beantwortung dieser Frage weiterbringt. Denn dafür hätte es gereicht, ja zu sagen. Klär doch einfach mal auf. Oder möchtest du noch ein bisschen Fotografenwissen einstellen?
Wahrscheinlich drehe ich jetzt die Karte und da steht ja einfach ja drauf.
Oder nein, das wäre das Schlimme.
Das ist mit Abstand die längste Antwort, die ich je gelesen habe. Ja, das TV-Bild wird mit einem Auge, nämlich der Kameralinse, aufgenommen. Wir aber sehen normalerweise mit zwei Augen. Dieses eine Auge ergibt ein platteres und breiteres Bild.
Das klingt
das für mich nicht durchgehen lassen.
Nein, das klingt für mich nicht hinreichend
wissenschaftlich. Das klingt ziemlich schlecht erklärt, ja.
Ja.
Sehr leise. Oh
Mann. Dann müssten ja auch alle auf einer Zeichnung fett aussehen. Nur weil man die zweidimensional sieht.
Aber die hast du ja mit zwei Augen gezeichnet.
Also wenn man jetzt mit einem verbundenen Auge eine Zeichnung anfertigt,
dann sieht man darauf fetter aus. Also je nachdem, wen du zeichnest.
Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob man, ob Menschen in 3D-Filmen auch fetter aussehen.
Nein.
Laut dieser Antwort nicht.
Ja.
Ja.
Und das halte ich für Blödsinn.
Ja. 3D-Filme müssen ja noch dünner aussehen, oder was?
Egal. Oh, genau, und wie ist das in 4D-Filmen? Ja. Ist man dann sehr dünn? Also das war wieder eine sehr, sehr, sehr unbefriedigende Antwort. Und ich sehe schon, dass wir in der nächsten Sendung extrem viel Erratum nachreichen müssen.
Ja. Soll ich was zu den Gerbstoffen
sagen? Oh, bitte. Unbedingt.
Ja, ja. Es ist sehr kompliziert und alle haben recht.
Yippie! Also, sehr gut.
Ich versuche es irgendwie zusammenzufassen, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Also zunächst gibt es pflanzliche, unsynthetische oder chemische Gerbstoffe.
Ja.
Und Urin gehört übrigens auch dazu.
Ja, sehr noch.
Aber ansonsten werden Fette genommen, die Fäulnis der jeweiligen Tierhaut verhindern und sie zu Leder werden lassen. Ah, okay. Aber in anderen Beschreibungen sind Gerbstoffe einfach Stoffe, die gerben.
Sehr gut. Also,
genauer kann ich es jetzt auch nicht sagen. Aber
also wird bei modernen Gerbstoffen immer noch Urin verwendet?
Nein. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gerbstoffe.
Okay.
Was ist denn eigentlich gerben?
Ja.
Um das jetzt mal eben auf...
Eine abgezogene Tierhaut wird durch die Behandlung mit Gerbstoffen in Leder umgewandelt, was zum Beispiel Fäulnis verhindert. Es gibt in der Natur vorkommende natürliche Gerbstoffe und künstlich hergestellte synthetische Gerbstoffe. Gerbmittel sind Pflanzenteile oder Stoffgemische, die einen Gerbstoff oder mehrere Gerbstoffe enthalten. Jedoch werden die Bezeichnungen Gerbstoff und Gerbmittel oft wie Synonyme verwendet.
Ich bin enttäuscht.
Es wird einfach nicht klar. Das war jetzt von Wikipedia zitiert, möchte ich nur mal eben anmerken. Mir ist es immer noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall wird die Fäulnis von heute verhindert und man kann alles Mögliche nehmen. Wir haben überhaupt keine Antwort jetzt genannt. Florian kommt gerade wieder.
Sehr gut. Dann habe ich auch eine neue Frage für euch.
Sehr gut.
Wie hoch ist die weltweite Druckauflage des IKEA-Katalogs?
Boah.
Gibt es den IKEA-Katalog oder gibt es für jedes Land einen und wir zählen die einfach trotzdem alle zusammen?
Wir werden die alle zusammen zählen.
Ich weiß, dass in China ein IKEA war. Das war echt total beeindruckend. So in Peking, wo ich war.
Und das, das ist eine wichtige Info.
Das ja, das heißt nicht überall und sowas. IKEA.
Ja, ich glaube, das ist echt weltweit, so wie Aldi inzwischen. Also
in Amerika gibt es auch IKEA.
Ja.
In Schweden gibt es auch IKEA.
In Deutschland auch.
Krass.
Was war denn in China krass am IKEA?
Ja, das, war alles, einfach krass, das war alles total chinesisch halt gestylt. Ne? Es war überhaupt nichts Schwedisches dabei.
Echt?
Es waren alles also diese chinesischen Lampions und.
Und wie hießen komplett die Möbel da?
Keine Ahnung.
Ping-Pong.
Xing-Sheng, so mit schwedischen Öl oder so, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nee, aber. Ja. Ich fand das schon irgendwie witzig.
Gerade noch über Schubladen gesprochen.
Ja.
Oh, ja. Ups.
Das ist eine sehr schwierige Frage,
wir brauchen
weil man wissen müsste, in wie viele Haushalte, also selbst den IKEA-Katalog in Deutschland, den kriegst du nicht einfach so zugeschickt, sondern erst, wenn du ihn bestellst.
Ja?
Ja. Okay. Also du kriegst nicht einfach so einen IKEA-Katalog. Aber entweder hast du so eine Family Card oder sowas und bist da Mitglied, oder du hast dir diesen Katalog bestellt und selbst dann bekommst du ihn nicht regelmäßig. Das heißt, nicht jeder Haushalt bekommt einen IKEA-Katalog.
Aber er liegt an vielen Orten auch aus.
Aber ging's
die Auflage, die Druckauflage.
Ach, die Druckauflage.
Ja.
Boah. Also, eigentlich müssten wir beide das doch zumindest mal so für Deutschland grob überschlagen können. Wir kommen beide im weitesten Sinne irgendwie aus der Branche, wenn man wahnwitzig viel von irgendwas druckt. Ja. Was ist denn dann da so eine Auflage, die man anpeilen könnte?
Also wenn man wahnwitzig viel druckt, dann druckt man irgendwie eine 500.000 oder so.
Das kommt mir viel zu wenig vor.
Ja, auf jeden Fall. Das ist viel zu wenig. Aber gibt es eigentlich nur eine Auflage pro Jahr? Oder wie viel? Gibt es zwei vielleicht oder so? Gibt es die Winter- und Sommer-Edition?
Ja.
Ja, eigentlich schon, ne?
Es ist ja immer noch die Frage nach der Auflage im Verhältnis zum Produkt. Wenn man jetzt eine 500.000 Flyer druckt, come on, das ist ja scheißegal. Oder eine 500.000 McDonalds-Beilagen. Aber wenn du jetzt eine 500.000 200-seitige Kataloge druckst,
dann müssen da schon einige Bäume versterben.
Ja.
Aber richtige IKEA-Fans wollen ja diesen Katalog auch haben. Mhm. Und in den Häusern liegt er ja auch nochmal in zehnfacher Ausführung aus. Mhm. Und jeder Verkäufer hat dann nochmal einen auf seinem Platz liegen. Und, also.
Ja, darum würde ich sagen, ist eine 500.000 schon richtig.
Ich glaube, das ist zu wenig.
Nein,
für Deutschland. Für Deutschland.
Die Frage ist aber doch.
Aber ich finde das auch für Deutschland zu wenig.
Ja, irgendwie schon, finde ich auch.
Nee, ich meine, überleg mal, wie viele IKEA-Häuser wir in Deutschland haben. Also, wir haben hier in der direkten Umgebung zwei: Oldenburg und Brinkow.
Ja.
So, das ist jetzt so ein kleines Gebiet. Also sagen wir mal, schätzen wir mal auf 40 oder sagen wir mal auf 50 Kilometer sind schon mal zwei Häuser. Wie groß ist Deutschland? Wie viele ländliche Gebiete gibt es?
Ja, vielleicht hast du in Deutschland, was weiß ich, was 35 IKEAs.
So viele sind das tatsächlich nicht. Wir sind hier in der komfortablen Lage,
IKEA-Lage. Zwei Lage. Naja.
Das sind nicht wahnwitzig
viele. In Kiel gibt es in Hamburg gibt es wahrscheinlich.
Es ist jetzt aber was völlig anderes als Aldis, von denen es irgendwie 3000
oder so. Ja, das kannst du nicht vergleichen. Das ist ja kein, IKEA ist ja so ein Treffen. Aber gut, wenn wir jetzt mal gucken, wir haben im Norden irgendwie 5, 6 IKEAs, dann guck dir mal Norden, Süden, Osten, Westen an. Rechne das mal hoch. Sagen wir mal doch, du bist bestimmt bei 25 oder so. 25.
Man müsste ja weltweit gucken, ne? Allein China, ne?
Ja,
viele Menschen,
das kannst du auch gar nicht, das können wir gar nicht einschätzen, wie viele es in China gibt. Also wie willst du das denn berechnen? Also gut, wir haben jetzt 25 IKEAs, ja? Und jetzt rechne mal, dass selbst in den IKEA-Häusern irgendwie, was weiß ich, wie viele tausend Stück ausliegen bei den Verkäufern an den Kassen, oder? Dann werden ja noch an die Haushalte IKEA-Kataloge geschickt, aber wie wir ja schon festgestellt haben, nicht an jeden Haushalt.
Ich würde versuchen, mich dem so zu nähern, für Deutschland zu schauen und dann zu extrapolieren, wie repräsentativ Deutschland ist für die Welt und dann entweder etwas höher oder tiefer das mit der Bevölkerungsanzahl zu machen.
Also mir schwirrt die ganze Zeit eine Zahl im Kopf und das sind 80 Millionen.
80 Millionen?
Ja. Weltweit.
Weltweit. Das würde quasi bedeuten, dass ungefähr jeder Hundertste einen IKEA-Katalog hat.
Finde ich zu viel. Ich glaube, dass das zu viel ist.
Aber genauso habe ich 10 Millionen hast du, oder was?
80
hatte ich. 80, sorry, ich war bei 10 Millionen, aber.
80 ich, Millionen ist ja, die ganze Welt.
Ich hatte irgendwie so gedacht.
Ja, und das fand ich ist schon sehr am oberen Ende dessen, was sich irgendwie darstellen lässt.
Ich habe irgendwie so berechnet, mit 1 Milliarde könnten eventuell Zugang zu IKEA haben, weltweit so. Hm. Vielleicht nach von jeder Hundertste, dann wären wir bei 10 Millionen, so hätte ich gedacht.
Ja. Macht ja.
Also sind wir so bei zwischen 80 Millionen und 10 Millionen.
Besser. Also ich finde, also ich glaube 85 Millionen?
80.
Das ist schon echt eine Menge, ne?
Das ist mega
auch
viel.
Ziemlich viel.
Die Frage ist auch, ob in jedem Land so Kataloge auch ausgeteilt werden, ob das so gar nicht viel ist, ne?
Stimmt!
Weil in China ist das stimmt. Vielleicht gar nicht so.
Ja, und vielleicht gibt es auch irgendwelche Umweltgesetze, dass die Kataloge nicht ausgeteilt werden dürfen. Oder vielleicht sind die auch einfach schon ein bisschen weiter und haben das auf irgendwelchen Tablets und nicht
ja,
mehr.
Ja, weil die haben auch nicht so eine Post wie wir, also
von
ne?
Von wann teilweise. Ist denn die Frage?
Genau.
Also was, wobei ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass, der IKEA Katalog, das auflagenstärkste Druckprodukt ever ist.
Das glaube ich nicht.
Doch, da bin ich mir ziemlich sicher, das schon mal irgendwo gehört zu haben.
Okay.
Ja.
Aber wenn wir jetzt nochmal zurück zu Deutschland. Wir haben hier 30 Standorte, gehen wir jetzt einfach mal schon von aus.
Ja.
Von 30 Standorten, 30 IKEA-Läden. In jedem liegen nochmal 1000 aus, dann haben wir ja schon 30.000.
1000 ist aber ein bisschen wenig.
In einem IKEA-Haus. Ja, 1000 Stück.
Das ist zu wenig.
Okay, dann sagen wir 10.000 Stück in einem IKEA-Haus. So, dann haben wir die Haushalte. Da kriegt halt auch nicht jeder, sagen wir mal.
Was ist denn?
Da wär's,
also jeder 50.
Nee, das ist zu. Das ich glaube, jeder 10.
Was? Jeder 10. Haushalt in Deutschland hat einen IKEA-Katalog?
Jeder 10. Haushalt?
Ja.
Können wir vorstellen. Nee.
Doch. Also,
Guck doch mal, wie viele alte Leute es gibt.
Ja, und die wollen alle IKEA.
Quatsch. Die sind ja alle viel zu alt für. Die kaufen, was weiß ich, was irgendwo anders ein.
Oder kaufen gar nichts mehr ein.
Ja, die sind vor, ich glaube, die potenziellen aber Käufer von
IKEA. Also ich habe mal schon Leute 20 und 50.
50, ja.
Ja, genau.
Also, okay. Aber auch maximal.
Wie viele gibt es denn von denen?
Sehr, sehr wenige.
Ja, aber wie viele? Ja.
3.
Ich würde sagen, da gibt es in Deutschland vielleicht, die irgendwie in diese Schicht fallen, sind vielleicht 30 Millionen.
Das ist deutlich zu viel.
Das ist jetzt aber echt, also wenn du, wir haben doch nur 80 Millionen.
Ja.
Ich würde eher sagen, das sind 15 Millionen.
Ich finde 15 Millionen auch besser. Wenn mir das schon ziemlich viel vorkommt.
Okay.
Also.
Da das mein Podcast ist, sind das selbstverständlich 15 Millionen. Das ist eine absolut korrekte Schätzung. Und von denen hat jeder 10. Das wären 1,5 Millionen. Das jeder 10.
Bloß in den Häusern 10.000, also ja, mach mal.
Die sind vernachlässigbar.
300.000?
Ja.
Das sind 300.000 Kataloge.
Ich glaube, die sind für die Zahl, die wir am Ende raushauen werden, relativ ja, vernachlässigbar.
Aber erstmal, um zu gucken, wie viel es ungefähr.
Okay, aber dann wären das 1,5 Millionen in Deutschland. Das scheint mir viel zu sein.
Das scheint mir viel zu viel
mir
zu sein.
Mir nicht.
Das scheint mir viel zu viel zu sein. Ich würde sagen, was vielleicht. Vielleicht, wenn es hochkommt, 600.000 in Deutschland.
Das ist zu wenig.
Ich freue mich sehr darauf. Also, ich freue mich nicht auf die Antwort auf der Frage, aber ich freue mich sehr darauf, wenn Natascha wieder googeln wird, was uns alles entgangen ist. Ja. Ich glaube aber, dass Deutschland tatsächlich das Land mit der höchsten Auflage pro Einwohnerstärke ist. Deutschland ist zwar relativ alt, aber auch nicht so richtig weit vorne in Sachen Digitalisierung, aber halt sehr erschlossen, was Druckereien betrifft, was die Toleranz betrifft, irgendwelchen Scheiß nach Hause zu bekommen. Also ich glaube, da geht in wenigen Ländern mehr pro Haushalt.
Und die Deutschen sind ja auch so Stubenhocker, ne? Also die geben viel für Möbel aus.
Ja, das stimmt.
Ja, gerade
ich glaube, die dafür, in anderen Ländern sind die mehr draußen vielleicht. Oder
aber trotzdem, wir dürfen nicht den Punkt vergessen, mit dem sind die Kataloge in jedem Land gewollt.
Ja.
Ich sag ja, ich glaube, Deutschland ist da sehr, sehr weit vorne. Und ich vertraue da jetzt Lars' Expertise, der sagt, 600.000 wäre schon Oberkante.
Für so ein Produkt ist das eigentlich schon unfassbar viel.
Also, wir haben 600.000 sind Oberkante für 80 Millionen Einwohner und Andy hat eben geschätzt, dass 1 Milliarde Menschen Zugang zu IKEA haben.
Könnten.
Was ich auch für rein vom Gefühl für eine valide Schätzung halte.
Ja. Davon haben vielleicht 100.
Now do your math!
Jeder 100. hat einen IKEA-Katalog. Dann haben wir ein 100. von 1 Milliarde sind dann 10 Millionen. Also wäre so meine Idee. Ja.
Soll ich das Ding mal umdrehen?
Ich finde
das irgendwie gut.
7.
Zack.
200 Millionen.
Was? Oh. 200 Millionen?
Ja. Oh, krass. Ich meine, 80 Millionen schon noch recht weit davon entfernt, obwohl ich geschätzt hätte, es wäre schon sehr hochgegriffen.
Junge.
Mittlerweile ist es übrigens bei 203 Millionen.
Ach, macht Ikea da direkt mit Werbung?
21.08. beginnt die Verteilung des Ikea-Katalogs 2018.
Wow. Wup, 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 wup. Krass. Wie viel Wald muss man dafür fällen, ey?
328 Seiten.
Alter Falter.
Alter Schwede. Oh.
Wow. Nochmal ganz kurz.
Wir machen die Zahlen, die sich auf unserem Aufnahmegerät befinden, irgendwie Sorge. Denn eine Zahl zählt im Moment hoch und befindet sich bei 4 Minuten irgendetwas.
Oh mein Gott.
Was Schlechtes. Eine Zahl hingegen zählt runter und die ist gerade bei 56 Sekunden. Das heißt, entweder ist dieser Podcast sehr, sehr kurz, er zeigt die Aufteilung der einzelnen Dateien an, oder der Podcast ist in 30 Sekunden zu Ende. Alles ist möglich.
Okay, dann erzähle ich nochmal eben ganz kurz.
Wir machen einfach weiter.
Weltweit erscheint der Katalog in einer Gesamtauflage von rund 203 Millionen Exemplaren in insgesamt 35 Sprachen und wird in 52 Ländern verteilt. Punkt. Und irgendwas mit CO2-Bilanz und Effizienz
und Emissionen. Bla, bla, bla. FSC-Zertifizierung.
Ja, genau.
Will keiner wissen.
Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt noch eine Frage machen.
Okay.
Oder?
Ja. Da wir Deutschlands Sex-Podcast Nummer 1 sind.
Oh, es geht wieder los.
Welches ist der gewöhnlichste Ort für Sex außerhalb des Schlafzimmers? Vermutlich das Wohnzimmer.
Ich wollte gerade sagen, die Couch.
Ja.
Ich würde das auch tippen. Hm.
Dieser Wohnwagen an der Straße, wo es rot draus leuchtet. Es gibt ja echt viele Fernfahrer. 600.000.
Stimmt, das Auto dann einfach, ne?
Ich halte das Auto für völlig überschätzt an der Stelle. Kein Mensch hat Sex im Auto.
Sag das nicht.
Nee.
Kein Mensch hat regelmäßig
Sex im Auto. Kein Mensch über 30.
Hat regelmäßig Sex im Auto.
So komfortabel.
Ich hätte jetzt vielleicht auch gesagt Badezimmer, aber, weil man da ja auch sowieso schon nackt ist.
Oh, du bist nackt, oh jo.
Guck mal, das passt ja ganz gut rein.
Aber jetzt der große Einwand. Die meisten hatten ja aber mindestens einmal Sex im Auto und haben dann festgestellt, dass es nicht so romantisch ist, wie es sich anhört.
Aber warum ist das denn ein Einwand?
Um das zu sagen, dass es zumindest in der Häufigkeit, dass es zumindest jeder vermutlich wenigstens irgendwie einmal
mal probiert hat.
Ja. Aber darauf will die Frage ja nicht hinaus.
Warum? Der gewöhnlichste Ort.
Der was gewöhnlichste? Bedeutet denn das? Also das ist dann so von der Anzahl her, die meist...
Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Okay. Gewohnheit ist ja was häufiger vorkommt. Ja. Da würde ich schon schlafen.
Das Altenheim. Ja. Man muss, also das wird jetzt nicht da draufstehen, aber ich finde trotzdem, dass man da auf das Alter dieser Gesellschaft irgendwie ansetzen müsste. Und ich habe da bemerkenswerte Geschichten von Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen gehört, die demente Großeltern haben.
Ja, da geht's richtig zur Sache.
Genau das.
Da geht's richtig zur Sache. Mhm. Aber die Frage ist ja, bleiben wir im Haus oder gehen wir aus dem Haus raus? Also ich würde.
Wir gehen auf gar kein. Wie Andy schon gesagt hat, der Deutsche ist ein Stubenhocker.
Ja.
Außerdem mit dem deutschen Wetter, ne? Das geht ja auch nicht, ne?
Aber der Deutsche liebt auch sein Auto.
Das stimmt. Aber vielleicht auch gerade deswegen will er es dann nicht haben.
Er liegt in seinem Auto.
Wegen der Polsterung.
Meine Antwort ist das Badezimmer, weil es sich so ergibt.
Aber
nein,
das ist ja meine Antwort.
Ja, aber ich möchte einwenden, dass es sich ja möglicherweise ergibt im Badezimmer. Trotzdem verlässt man dann das Badezimmer, weil man feststellt, dass so eine Blöde dann doch irgendwie hart ist.
Ja. Yeah. Also praktikabel wäre das Wohnzimmer, wenn man da
schon echt den Spiegel fällt. Aus.
Ja, jetzt gewöhnlich wahrscheinlich schon.
Das Auto hat auch weiche Teile.
Kommt auf dein Auto an.
Ja.
Ja,
aber
ist ja
auf dem Badezimmer kommt es auf keinen Fall an, weil das ist immer hart.
Ja.
Also ich bleib beim Badezimmer.
Ah, Mann, ja. Ich kann mich ja so ein bisschen über die Badewanne legen, aber dann hängt mein Kopf im Klo. Egal. So machen wir's. Nein, ich sag die Couch immer noch.
Ja, ich denke auch. Also gewöhnlich ist, glaube ich, Auto nicht, wenn man jetzt so die Anzahl nimmt.
Ja.
Ich denke, dass das viele schon mal probiert haben, das kann ich mir vorstellen. Aber dass sie es auch machen oder so. Ja, stimmt. Okay.
Aber dann möglicherweise wiederholt. Und darauf setzt doch die Frage
ab. Badezimmer hat halt keine Möbel, wo man sich irgendwie...
Eine Badewanne, eine Dusche?
Das sind keine Möbel. Also eine Dusche ist überhaupt ist so weit von einem Möbel entfernt in dieser Hinsicht, wie es nur sein kann.
Dusche ist quasi die Abwesenheit von Möbeln.
Ich träume ja immer noch davon, dass ich mein Wohnzimmer einfach oder mein ganzes Haus einfach mit einem Hochdruckreiniger sauber machen kann.
Das ist ja überall.
Alles wird einsortiert.
Ja. Soll ich umdrehen?
Ja.
Trommelwirbel. Jetzt ist das Auto.
Das halte ich für Unfug. Halte ich diese Antworten für Unfug. Das kann nicht sein. Möglicherweise, nein, mir fällt auch keine Leser dieser Frage ein, in der das stimmen könnte.
Moment, geht es nur um Deutschland oder weltweit?
Das ist nicht genauer definiert.
Nur weil der arme Amerikaner in seinem Auto wohnen muss?
Nein, und weil der arme Amerikaner vielleicht andere moralische
Also wenn du so einen großen Ford Pickup Truck hast, da kannst du hinten auch noch einen Gangbang drauf machen, ganz gemütlich.
Nee, trotz alledem. Und zwar sowohl nur in Deutschland als auch weltweit halte ich das nicht für schlüssig.
Ja, ist die Frage, wie die Statistik erhoben haben, ne? Also wie die gefragt haben. Weil das ist das Erste, was den Leuten in den Kopf gekommen ist, was sie dann schnell mal so angegeben haben. Aber
also wenn das eine 100 Leute haben wir gefragt, wo hatten sie das letzte Mal Sexfrage ist, dann kann das sein, weil das den Leuten in den Kopf gekommen ist. Ja. Wenn man das allerdings, einen vernünftig ausgebauten Überwachungsstaat hätte.
Ja. Mit Gesichtserkennung.
Genau. Und der über die Kameras in seinen Smart-TVs feststellt, wo die Leute Sex haben, dann ist unsere Antwort die richtige. Ich bin der festen Überzeugung. Ja.
So, und da ist hier der absolute Sex-Podcast ist. Bitte. Hier nochmal die 10 Tipps für die absoluten Places zum Sex haben. Nummer 1, Küchentheke. Nummer 2, Esszimmer. Wegen des Essens.
Wo ist der Unterschied? Ja. Ach so, ich verstehe. Ja.
Mit Essen, ohne Essen? Place number 3, der Chair. Also es wird hier gar nicht Stuhl genannt, sondern Chair, weil das moderner klingt.
Der Chair.
Der Chair. Der eine.
Der Hängesessel. AKA die Liebesschaukel.
Platz Nummer 4, Sitzsack. Platz Nummer 5.
Moment, man kann das ja überhaupt nicht sehen im Podcast. Ich deute gerade auf unseren Sitzsack. AKA Hängesitz.
Place number 5, Badewanne. Ja, Badewanne. Das Möbelstück Nummer 5 auf der Skala der besten Sexorte.
Unangenehm. Also da kann auch noch niemand gewonnen haben.
Also, ist halt mal so eine richtig breite oder so.
Außer du hast eine sehr große Badewanne.
Ja, genau.
Place number 6, Fußboden des Schlafzimmers.
Was?
Pass auf, Sex auf dem Bett kann langweilig sein.
Lieber auf dem
Bett. Eben tun sie sich lieber dabei weh. Holen sie sich blaue Flecken.
Aufgeschürfte Knie.
Number 7, an der Wand. Kick.
Was?
An der Wand.
An der Wand.
Place number 8, Bad oder Dusche. Ja. Mhm. Place number 9, ich habe gerade im Schrank gelebt. Das steht aber vor dem Schrank, aber es macht trotzdem keinen
Sinn. Vor welchem Schrank?
Was ist der Unterschied zwischen Wand und Schrank?
Vor allem auch, ich glaube,
ist vor dem Schrank nicht auch auf dem Fußboden?
Selbstverständlich. Yeah. Diese Aufzählung, liegt keinerlei praktische Empirie zugrunde, sondern sie basiert auf As seen in any famous movie. Yeah. Sex an der Wand, Sex im Badezimmer, As seen in any movie.
Ja. Oder ich habe mich die letzten 5 Minuten einmal umgeschaut.
Sofa im Wohnzimmer. Place number 11, Schaukelstuhl.
Du wolltest 10 nennen.
Hab ich doch.
Das ist schon
Place number 11.
Was ist das für eine Seite? 10
war ja auch Sofa im Wohnzimmer.
Okay.
Nummer 12, Teppich im Salon.
Was?
Moment mal.
Ich hätte mich gerne bei uns zu Hause im Salon auf.
Ja, also ich habe am liebsten Sex in unserem Salon vor dem Humidor.
Platz Nummer 12, Balkon. Platz Nummer 13 gibt's nicht. Platz Nummer 13 ist auf Platz Nummer 14.
Das hier, der 13
begehbarer Kleiderschrank. Platz Nummer 15, Barhocker. Und das war's.
Sehr gut.
Der Barhocker ist so.
Genau.
So, damit haben wir sicherlich mal wieder massiv zur sexuellen Aufklärung dieses Landes beigetragen. Wir wissen, deswegen hört ihr diesen Podcast. Hey, euch allen schön, dass ihr da gewesen seid. Das war überhaupt nicht so geplant, hat mir aber sehr gut gefallen.
Ja.
Was machen wir denn das nächste Mal?
Beerly Recap.
Es
wird mal wieder Zeit.
Also wir hatten jetzt das Beerly, aber Recap muss man wieder sagen, ne?
so richtig mal mit Vorbereitung und Dinge durchlesen und sowas.
Dazu
so einen elaborierten Podcast mal wieder machen.
Dazu fällt mir ein, dass du mir in den Kopf gesetzt hast, dass es bei Lidl jetzt Craftbier gäbe.
Ja.
Ich habe das in verschiedenen Mittagspausen versucht, dort das Craftbier zu finden. Denn ich hatte Mittagspause und vielleicht hätte ich gerne ein Craftbier getrunken.
Moment mal.
Denn ich wollte es einfach wissen. Und also zumindest in dem Lidl, den ich fußläufig von der Arbeit aus erreichen kann, gibt es kein
Craftbier. Absoluter Skandal.
Mhm. Ich wollte das nur nochmal sagen, was du von gemeiner Lügner.
Wir werden das Social Media Team vom Lidl beleidigen.
Gut, in diesem Sinne, euch nochmal schönen Dank. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Ciao.